Und er wird uns einige interessante Sachen dazu erklären, wie denn die rechtlichen Grundlagen zu Daten im Netz sind, was jetzt sicherlich für alle von uns interessant ist, weil wir auch viele eigene Websites betreiben und weil wir auch wissen, wie wir und was wir an Recht gegen Leute in der Hand haben, die unsere Daten speichern und was wir selber auch machen dürfen. Ja, Herr Klostermann.
Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Erscheinen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name sehen Sie schon an der Wand. Mein Name sehen Sie schon an der Wand, Dr. Klostermann, ich bin Rechtsanwalt aus Zwickau, Fachanwalt für das Recht der Informationstechnologien, wie es heißt, also für Computer, EDV, Internetrecht. Diesen Fachanwalt gibt es seit ungefähr 2 Jahren, staatlich geprüft, von der Rechtsanwaltskammer sind Siegel drauf. Und wichtiger ist allerdings, dass ich mich seit dem Jahr 2000 mit eigener Kanzlei mit den Fragen des Computer-Internetrechts befasse. Wer ab und zu mal in Chemnitz auf dem Linux-Tag ist, hat mich vielleicht auch schon mal erlebt. Und es freut mich immer, dann solche Vorträge auch zu halten, ganz einfach, weil das Internetrecht eine spannende Materie ist. Das wird Sie nicht wundern, aber auch eine ständig fortschreitende Materie. Und für Sie, die sich im Netz bewegen, Sie müssen ganz einfach die entsprechenden Regelungen kennen, wie Sie im Straßenverkehr die Straßenverkehrsordnung kennen müssen. Dann vermeiden Sie eine Menge von Kollisionen. Andererseits müssen Sie natürlich auch Ihre Rechte kennen. Was passiert, wenn Sie Daten im Netz angeben? Was für Rechte hat derjenige, der die Daten bekommt? Was kann der damit machen? Was darf der nicht machen? Was sind Ihre Rechte bei Datenmissbrauch? Darum soll es gehen in diesem Vortrag. Und am Ende werde ich noch so 1, 2, 3 aktuelle Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die in diesem Jahr gekommen sind, erläutern, weil die mir doch ganz interessant erscheinen. Zum Bereich der E-Mail-Beschlagnahme bei Verdacht von Straftaten, zum Bereich der Vorratsdatenspeicherung und zum Bereich des sogenannten Hacker-Paragraphen. Also ist man schon strafbar, wenn man Software besitzt, womit man Schwachstellen bei Computersystemen untersuchen kann. Wer mich vielleicht schon mal erlebt hat, ich bevorzuge mehr so eine, wir Juristen nennen das sokratische Methode der Rechtsfindung. Also wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die ruhig zwischendurch. Fragen Sie einerseits, muss ich da nicht so viel arbeiten, nicht so viel reden, Sie übernehmen dann den Part. Das ist sehr angenehm. Aber viel wichtiger ist, dass Sie halt, dass ich merke, wo bei Ihnen der Schuh drückt, wo vielleicht Fragen sind. Und das ist für Sie vielleicht auch wichtig, weil so günstig wie hier kriegen Sie einen Rechtsanwalt selten zu Gesicht. Also wenn Sie den Fuß über meine Schwelle treten, wird das schon teurer. Ich selber bin auch so, falls die Kommunikationsdaten sind im Netz verfügbar, die Kanzlei ist in Zwickau. Aber los geht's. Rechtsrahmen bei Daten im Netz, die wir zu beachten haben. Da ist natürlich zum einen das Bundesdatenschutzgesetz. Das regelt für die privaten Teilnehmer, was kann man, welche Daten kann man erheben, was macht man mit Daten. Was darf man nicht machen und wie darf ich die Daten weiterverwenden, darf ich die ins Ausland verschieben, darf ich damit handeln, zu welchen Zwecken darf ich nutzen. Das ist das Bundesdatenschutzgesetz. Es gibt dann noch spezielle Datenschutzvorschriften im Telemediengesetz. Das Telemediengesetz regelt das Recht der Telemediendienste. Telemediendienst ist jede Webseite. Also in dem Moment, wo Sie Services anbieten für Ihre Webseite, hier kannst du was runterladen, hier kriegst du Informationen, hier kannst du etwas abrufen, auch gut Deutsch mit jeder Webseite, sind Sie im Bereich des Telemediendienstes. Und dieses Gesetz, das Telemediengesetz, hat Vorrang vor den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes, weil wir Juristen sagen, eine gängige Regel, speziellere Regelung, geht der allgemeinen Regelung vor. Wenn Sie noch mal hören, in älteren Aufsätzen, Zeitschriften, das Teledienste-Datenschutzgesetz, das ist im Jahre 2007 außer Kraft getreten. Da merken Sie also, dieser Artikel ist schon etwas älter und behandelt nicht mehr die aktuelle Rechtslage. Diese Vorschriften zum Datenschutz auf Internetseiten wurden 2007 in das Telemediengesetz übernommen. Dann gibt es natürlich das Fernmeldegeheimnis, das schützt die Telekommunikation überhaupt, sei es über Telefon, sei es die Telekommunikation im Netz, betrifft aber nicht den Datenschutz, sondern betrifft halt das Geheimnis des Staates davor, Kenntnis davon zu nehmen, mit wem ich kommuniziere, was ich kommuniziere, wie ich kommuniziere. Sie können von Daten im Netz mittlerweile nicht mehr reden ohne das Urheberrecht. Das Urheberrecht existiert schon dann, sobald Sie ein Werk erstellen. Es bedarf keiner Registrierung, es bedarf insbesondere nicht dieses berühmten Vermerk, diese Daten sind urheberrechtlich geschützt, nach deutschem und nach europäischem Urheberrecht. Ist ein Werk in dem Moment, wo es entsteht, schon geschützt. Also auch wenn Sie etwas schreiben und es dann in die Schublade legen, sind Sie schon im Bereich des Urheberrechts, wenn jemand anders das veröffentlichen möchte oder damit das verändern möchte, hat er die entsprechenden Urheberrechte zu beachten. Da merken Sie das praktisch in dem Moment, wo Sie Inhalte von Webseiten, Daten von Webseiten übernehmen oder Daten in das Internet einstellen, Sie auch im Bereich des Urheberrechts sind. Das werden wir noch betrachten, welchen Schranken es der Fall ist. Naja, und dann haben wir den Bereich des Strafrechts, des Strafprozessrechts, also welche Daten darf ich einstellen, wann ist das rechtswidrig, wann komme ich in den Bereich des Strafrechts, sei es bei politisch extremen Inhalten, bei sexuellen Inhalten, sei es bei sonstigen Inhalten, die halt in den Strafrecht in Konflikt kommen. Und dann natürlich ganz besonders das Strafprozessrecht, insbesondere die Art und Weise, wann Durchsuchungen durchgeführt werden dürfen. Wann die Staatsanwaltschaft zugreifen darf, in welchem Umstand, was sie dazu tun muss, welche Begründung vorliegen muss. So, das Datenschutzrecht selber entwickelt sich seit den 70er Jahren. Sie wissen, in den 60er Jahren kam es überhaupt erst auf, die Konfliktorisierung der Gesellschaft. Man hat dann in den 70er Jahren sehr stark schon diskutiert. Vorreiter war das Bundesland Hessen. Und es gab dann Ende der 70er Jahre das Bundesdatenschutzgesetz, so alt ist das schon. Wurde in diesem Jahr übrigens mehrfach novelliert, also drei Novellen gab es. Also Sie müssen darauf achten, die aktuellste jetzt zum 1.9.2009, wenn Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen und das nacharbeiten, achten Sie wirklich auf aktuellste Fassungen, auf aktuelle Entwicklungen, weil nachdem jahrelang Ruhe war und sich da wenig getan hat, wurde durch die Datenschutzskandale des letzten Jahres Telekom, Media, Siemens, Schlecker, das doch relevant und wir hatten Wahljahr und da haben die Politiker dann nochmal gesagt, jetzt sind wir hier ordentlich und unter anderem der Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzes und so weiter wurde dann auch aufgenommen, das Bundesdatenschutzgesetz. Also seien Sie vorsichtig, gucken Sie nach auf die aktuellen Entwicklungen, aber grundsätzlich ist es so, die grundsätzlichen Dinge sind bereits seit den 70er Jahren geregelt. Es gab dann als weiteres Meilenstein das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Volkszählung 1983, Sie werden es gehört haben. Damals war eine Volkszählung geplant, es soll den Zähler rund gehen, es soll erfasst werden, wie sieht der Haushalt aus, wie viele Mitglieder hat er, wie ist der Haushalt ausgestattet. Es gab eine breite Volksbewegung dagegen und das Bundesverfassungsgericht hat kurze Zeit, bevor diese Volkszählung durchgeführt werden sollte, eine Anordnung erlassen, dass das so nicht geht und hat das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eingeführt 1983. Und das ist immer noch nach wie vor Dreh- und Angelpunkt des Datenschutzes, war praktisch ein Meilenstein. Das müssen Sie deshalb wissen, weil, wie Sie wissen, wie wir Juristen denken, da gibt es das Grundgesetz. Das Grundgesetz ist die höchste Gesetzesebene in unserem Staat. Also es gibt die einfachen Gesetze und übergeordnet ist das Grundgesetz. Und was im Grundgesetz steht, kann durch einfache Gesetze nicht eingeschränkt werden. Im Grundgesetz stehen dann auch die sogenannten Grundrechte, das heißt die Rechte, die jeder Bürger hat, auf Geburt und Mitgliedschaft in der deutschen Staatsbürgerschaft. Für die deutschen Rechte, es gibt auch Grundrechte, die stehen jedem zu, unabhängig von der Staatsbürgerschaft, ganz einfach, weil sie sich im Bereich der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland bewegen. So, und dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist deshalb so wichtig, weil es steht erstens nicht im Grundgesetz, das werden Sie also nicht finden. Das Bundesverfassungsgericht hat das hergeleitet aus einer anderen Anzahl von Grundrechten. Und da hat es gleich aus dem Vollen geschöpft, weil Sie werden sich vorstellen, jeder gute Gesetzesaufbau bzw. jeder gute Aufbau ist so, dass die wichtigsten Dinge zuerst stehen. Und an erster Stelle in unserer Verfassung steht der Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sich zu schützen und zu achten, ist Verpflichtung der staatlichen Gewalt. Und das ist nicht einschränkbar durch Gesetze. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir hängen dieses Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auf. Wir nehmen das auf und hängen das an, interpretieren das aus diesem Artikel 1 Absatz 1, aus dem Begriff der Menschenwürde. Und da sehen Sie, dass das keine kleine Münze ist, der Datenschutz, sondern dass das schon ganz erheblich ist und dass das mit den höchsten Grundwerten zur Verfassung zusammenhängt. Insbesondere auch in seinem Kernbereich, nicht durch einfaches Gesetz einschränkbar, sondern es muss immer ein Grundbereich bleiben, wo das gewährt wird. So, und das ist Grundlage, Aktion der ganzen Diskussion um den Datenschutz. Und dann gab es halt im letzten Jahr die Entscheidung in Bezug auf die Vorratsdatenspeicherung respektive auf die Online-Untersuchung Bundestrojaner. Da hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung getroffen, ein neues Grundrecht eröffnet, nämlich das Grundrecht auf die Integrität informationstechnischer Systeme. Das Verfassungsgericht hat also geurteilt, mittlerweile sind wir so abhängig von informationstechnischen Systemen und vertrauen diesem Rechner unsere Tagebücher an, unsere Haushaltskasse an, führen unsere Kommunikation darüber. Dass es wichtig ist und ein Ausdruck unserer Persönlichkeit. Und jeder Bürger hat ein Recht, dass dieser Kernbereich seiner Persönlichkeit nicht durch staatliche Aktionen eingeschränkt wird oder ausgehorcht wird. Und deshalb hat jeder von uns ein Grundrecht auf die Integrität informationstechnischer Systeme. Das heißt, der Staat darf da nicht einfach reingehen und untersuchen, außer er schafft eine ausdrückliche gesetzliche Erlaubnis dafür, die dann auch vom Parlament abgesegnet ist. Soweit zu dem Rechtsrahmen, werden wir ein bisschen konkreter. Datenschutzrecht, § 1 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten und seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt wird. Ja, es soll geschützt werden, dass er beeinträchtigt wird. Also, das ist ganz klar der Zweck des Gesetzes. Wie Sie sehen, wieder die Anknüpfung an das Persönlichkeitsrecht. Persönlichkeitsrecht, sagte ich, kommt aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, ist also ein ganz hochwertiges Gut. Und das merken Sie auch daran, dass das Bundesdatenschutzgesetz einige Sanktionen schafft, die doch erheblich sind, wenn Sie das Bundesdatenschutzgesetz verletzen. Nämlich insbesondere gibt es eine verschuldensunabhängige Haftung für denjenigen, der Daten verletzt, das Datenschutzgesetz verletzt. Der haftet für den entstandenen Schaden. Das Problem liegt dann viel eher darin, dass man erstmal den Schaden darlegen muss. Aber trotzdem, es gibt eine verschuldensunabhängige Haftung und es gibt erhebliche Bußgelder und Sanktionen, die Firmen drohen oder demjenigen drohen, der dieses Datenschutzrecht verletzt. So. Was macht das Datenschutzrecht oder welche Grundbegriffe müssen Sie kennen? Grundsatz: personenbezogene Daten sind geschützt. Das ist ganz wichtig, dass Sie diesen Satz verstehen. Was sind personenbezogene Daten? Und zwar ist das auch wichtig, weil darum die Diskussion geht, was überhaupt gespeichert werden darf im Internet. Also, definieren wir es erstmal einfach. Personenbezogene Daten sind alles, was auf eine Person tatsächlich beziehbar ist. Also wenn Sie zum Beispiel in die Mensa gehen und dort eine Suppe essen und das wird gespeichert, ist das ein personenbezogenes Datum. Aber auch das Datum, dass Sie heute hier in diesem Kongress sitzen, ist ein personenbezogenes Datum, weil man sagen kann, diese Person hat hier gesessen. Nicht personenbezogene Daten sind folgende. Also solche Daten wie heute waren 500 Besucher hier, vorher in der Mensa gab es Suppe zu essen. Aber auch statistisch 200 Personen haben heute Suppe geordert in der Mensa. Das sind alles nicht personenbezogene Daten, weil es nicht auf den Einzelnen geht. So, sobald wir uns im Bereich der nicht personenbezogenen Daten befinden, können Sie mit den Daten alles machen, was Sie möchten. Da geht Ihnen das Bundesdatenschutzgesetz nicht rein. Sie sind auch nicht geschützt, machen wir auch keine gesetzlichen Vorschriften. Haben Sie vollkommene Freiheit. Nur im Bereich der personenbezogenen Daten, also da, wo Sie individuell bestimmbar sind, da greift überhaupt der Staat ein, Ihre Freiheit, Daten zu erheben, Daten zu speichern und mit Daten umzugehen. Ja?
Und zwar, was hier steht, ist eigentlich gerade so eine, das darfst du eigentlich nicht, wenn es personenbezogene Daten sind. Und dann stellt der Staat aber zum Beispiel eine Vorratsdatenspeicherung dem gegenüber, die dem eigentlich komplett widerspricht, weil das, was ich da speichern muss.
Ja, kommen wir gleich drauf. So, Sie müssen davon ausgehen, es geht darum, erstmal gibt es das grundsätzliche Verbot. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, an den Datenschutz ranzugehen. Wir können erstmal sagen, wir verbieten die Erhebung von Daten, wir schützen die personenbezogenen Daten absolut, gestatten dann aber Ausnahmen, Regelungen. Das ist der Ansatz des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes. Es gibt andere Rechtsordnungen, die gehen ganz anders ran, die sagen, nee, jeder darf speichern, was er möchte, jeder kann rangehen, was er möchte, und nur, wo es wir speziell verbieten. Das sind zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Das deutsche Datenschutzrecht geht vom ersten aus, dass sie personenbezogene Daten eben ohne spezielle gesetzliche Erlaubnis oder ohne Einwilligung desjenigen, dessen Daten betroffen sind, nicht speichern können. So, da stehen Sie auch hier, das steht ja hier, personenbezogene Daten sind erstmal geschützt, außer wir haben eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen oder eine gesetzliche Erlaubnis. So, eine gesetzliche Erlaubnis, da hat halt der Gesetzgeber ziemlich freie Bahn. Er kann also sagen, ich schaffe ein Gesetz, wo diese Dinge erlaubt werden. Ja, dann reicht es schon. So, weil auch das Bundesverfassungsgericht hat dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung vornehmlich dahingehend definiert, dass es sagte, also wir wollen ja nicht, dass überhaupt keine Daten mehr verarbeitet werden. Das geht ja nicht. Jede Verwaltung muss Daten verarbeiten. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass der Mensch, der Betroffene, weiß, welche Daten erhoben werden, was mit den Daten gemacht wird. Ich muss wissen, was mein Gegenüber über mich weiß und was er mit meinen Daten anfängt. Dann kann ich meine Rechte wahrnehmen, andererseits nicht. Also muss das irgendwo verzeichnet sein, entweder in einer gesetzlichen Erlaubnis oder in einer entsprechenden Einwilligung des Betroffenen. Das Problem, was wir hierbei haben, nehmen Sie an, dieses Google Analytics. Ja? Sie werden auf Webseiten meistens nicht gefragt oder nicht darauf hingewiesen, dass solche Web-Tracking-Systeme eingesetzt werden. Das wird von diesen Leuten, die das einsetzen, insbesondere Google, damit gerechtfertigt, dass sie sagen, gut, okay, die IP-Adresse oder der Nutzer, die Adresse, die dahinter steht, ist ein personenbezogenes Datum. Aber wir fragen mal, gilt das denn als relatives oder absolutes personenbezogenes Datum? Relativ heißt, ich werde gefragt, ob ich unter meinen Umständen diese Daten personenbeziehbar machen kann. Nehmen wir das Beispiel der IP-Nummer. Die Rechtsprechung ist da zurzeit noch völlig ungeklärt. Es gibt Gerichte in Norddeutschland, die sagen, die IP-Nummer ist ein personenbezogenes Datum, weil die wird ja jedem individuell zugeordnet. Jeder Computer in dem Moment, wo sie ins Netz gehen, hat eine eindeutige IP-Nummer. Und damit kann aus der IP-Nummer theoretisch zumindest gesehen werden, welcher Nutzer davor sitzt. Kann man ohne weiteres ermitteln. Google zum Beispiel sagt, oder diejenigen, die sagen, nein, das ist die IP-Nummer, ist kein personenbezogenes Datum, sagt, die IP-Nummer selber nützt mir nichts, wenn mir die gemeldet würde auf meinem Rechner, weil ich noch lange nicht weiß, welche Person oder welche IP-Nummer die zugeordnet wurde. Dieses Wissen hat nur der Provider, der diese IP-Nummer vergeben hat, mit dem sie ins Internet gehen. Und nur für diesen Provider ist die IP-Nummer ein personenbezogenes Datum. Nur der kann aus seinen Datenbanken herausfinden, wer nutzt jetzt eigentlich das Internet konkret. Google selber weiß das nicht, weil es speichert nur die IP-Nummer und die IP-Nummer ist nur eine Nummer, die nicht für die Person sagt. Das ist so die Diskussion, wo es lang geht über die Frage, bin ich überhaupt im Bereich des Internet, des Webtrackings, im Bereich der personenbezogenen Daten. So, was haben wir noch im Datenschutzrecht? Wir haben den Grundsatz der Datensparsamkeit, das heißt, es dürfen Daten, wenn sie nicht mehr benötigt werden, nicht länger gespeichert werden. Und wir haben den Grundsatz der Datenvermeidung, das heißt, Daten, die ich überhaupt nicht brauche für meine Zwecke, die darf ich erst gar nicht erheben. So, und wir haben noch den Zweckbindungsgrundsatz, den müssen Sie auch kennen. Daten, die Sie erheben, da müssen Sie vorher den Zweck bestimmen. Und wenn Sie die für andere Dinge benutzen wollen, dann brauchen Sie wieder die gesetzliche Erlaubnis dafür oder die ausdrückliche Einwilligung desjenigen, dessen Daten Sie dort weitergeben wollen. Ja, also es geht immer um diesen Standpunkt, habe ich eine gesetzliche Erlaubnis oder hat derjenige, dessen Daten betroffen sind, eingewilligt. So, § 4 Bundesdatenschutzgesetz, ganz wichtig, die Freiwilligkeit der Einwilligung. Das heißt, Sie müssen, die Einwilligung darf freiwillig, muss freiwillig erteilt werden. Sie kann auch jederzeit widerrufen werden. Sie sind da völlig frei und Ihre Entscheidung dort zu treffen. Und was Sie noch kennen müssen, ist das Datengeheimnis. Jeder, der Umgang mit personenbezogenen Daten hat, ist auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Also da können Sie das voraussetzen, wenn jemand mit Ihren Daten umgeht, dann muss der zwingend auf das Datengeheimnis verpflichtet sein. Als Sanktion, hatte ich schon gesagt, es gibt Bußgelder bei Verstoß gegen das Datenschutzgesetz. Es gibt haftungsrechtliche Vorschriften, es gibt insbesondere die Auskunftsrechte des Betroffenen. Das heißt, Sie können jede Stelle, die Daten über Sie gespeichert hat, fragen, welche Daten hast du gespeichert, woher hast du diese Daten bekommen, was hast du mit diesen Daten gemacht. Und diese Auskunft muss Ihnen unverzüglich in angemessener Zeit und kostenlos erteilt werden. Das können Sie mal ab und zu mal ausprobieren. Was dabei rauskommt, ist manchmal ganz, ganz seltsam, weil viele Dienste, viele Internetseiten sind darauf gar nicht eingerichtet und da kann man da doch Sand ins Getriebe streuen. So, was haben Sie noch? Verbot der automatisierten Einzelentscheidung, das heißt, es darf nicht automatisch entschieden werden, diese Person bekommt beispielsweise eine Ware geliefert, einen Kredit zugeteilt, sondern es muss immer eine entsprechende Einzelentscheidung, eine Person diesen Fall treffen, hat der Gesetzgeber ausdrücklich so vorgesehen, weil Sie natürlich in dem Moment, wo Sie nur bestimmte Daten abfragen, nur ein ganzes Bild der dahinterstehenden Persönlichkeit haben. Das will der Gesetzgeber verhindern und er sagt, die letzte Entscheidung muss dann immer noch von einem Menschen getroffen werden. Steht also auch im Bundesdatenschutzgesetz zu drin. So, ich sagte schon, dass wir bei Angeboten im Netz Telemediendienste die speziellen Vorschriften des Telemediengesetzes zu beachten haben. Da kommen wir jetzt zu dem Bereich, was passiert, wenn Sie auf der Webseite Daten angeben müssen. So, da haben wir folgende Vorschrift, den 12 TMW als grundlegende Vorschrift. Der Dienstanbieter. Dienst ist jeder, der eine Internetseite zur Verfügung stellt. Und das ist nicht nur der Webshop, das ist nicht nur derjenige, wo Sie dann etwas downloaden können, sondern im Grunde schon derjenige, der eine Webseite ins Netz stellt. So. Und wenn derjenige Daten erhebt, sei es, dass er E-Mail-Adressen abfragt, sei es, dass er Ihre Anschrift abfragt, oder sei es nur, dass er im Bereich des Webtrackings aktiv ist, also Daten erhebt, wie die Internetseite genutzt wird, befindet sich im Bereich des § 12 Telemediengesetzes. Und da steht eigentlich drin, der Dienstanbieter darf personenbezogene Daten zur Bereitstellung von Telemedien nur erheben und verwenden, soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift, die sich ausdrücklich auf Telemedien bezieht, es erlaubt, die Benutzer eingewilligt hat. Ist kein leichter Text, nur was Sie wieder sehen müssen, ist Folgendes. Das wiederholt sich ständig. Wenn der Nutzer einwilligt, dürfen Sie alles machen mit seinen Daten. Wenn es ein Gesetz gibt, dürfen Sie die Daten auch ohne Einwilligung desjenigen, der da seine Daten preisgibt, behandeln, wie es Ihnen eben das Gesetz erlaubt. So, und dann darf es halt, wir sehen hier wieder den Sinn personenbezogene Daten. Andere Daten, anonyme Daten, dürfen Sie nutzen, da spricht das Datenschutzgesetz nicht rein. Nur personenbezogene Daten, da sprechen wir überhaupt rein. So, und hier geht es halt, Sie dürfen personenbezogene Daten nur erheben und verwenden, soweit Sie entweder eine gesetzliche Erlaubnis haben oder soweit der Nutzer das erlaubt. So, gesetzliche Erlaubnis haben wir im Bereich zum Beispiel des Webtrackings nicht, dürfte es auch im Bereich der wenigsten Teledienste geben. Das heißt, wir brauchen eine spezielle Einwilligung des Nutzers oder wir brauchen halt, wir müssen, um das Telemediendienste-Gesetz erfüllen zu können, argumentieren, es gibt überhaupt keine personenbezogenen Daten bei uns. Insbesondere das Webtrapping ist nicht personenbezogen. Und da sehen Sie die Relevanz der Diskussion, die ich vorhin erwähnte. Gibt es personenbezogenes Datum? Ist das absolut zu verstehen? Das heißt, sobald irgendjemand auf dieser Erde aus dem Datum, was ich angebe, beispielsweise meine IP, meine Persönlichkeit rückschließen kann, ist das ein personenbezogenes Datum? Das ist die Position der Datenschützer. Oder nehmen wir die relative Begriff des personenbezogenen Datums. Das heißt, bin ich konkret als Teledienstanbieter überhaupt in der Lage, die konkrete Person dahinter zu bestimmen? Dann bin ich im Bereich des Datenschutzes. Oder müsste ich da erst noch weitere Daten hinzufügen, in deren Besitz ich aber nicht bin, sondern in deren Besitz sich nur der Provider beispielsweise befindet? Dann sind wir auch nicht im Bereich des Bundesdatenschutzgesetzes oder des Telemediengesetzes. Und das ist zurzeit die Diskussion im Grunde, die tobt und wo die Entscheidungen auch fallen. Das Europäische Gerichtshof hat sich im Grunde dagegen ausgesprochen, gegen den relativen Begriff. Aber in Deutschland ist die Diskussion durchaus noch am Wogen. Insbesondere solche Webtracking-Systeme sind dort natürlich daran interessiert, diesen relativen personenbezogenen Begriff der personenbezogenen Datums zur Verfügung zu stellen. So, Sie haben jetzt also beispielsweise, nehmen wir mal an, Sie sind auf einer Webseite, der fragt Ihren Namen ab, das ist ein personenbezogenes Datum, dann braucht er also Ihre Einwilligung oder eine Rechtsvorschrift, eine Rechtsvorschrift, sagen wir mal, existiert dazu nicht. So, dann fragt sich zunächst mal den Begriff der Einwilligung, wie er die bricht, besprechen wir gleich, heißt es im Prinzip der Zweckbindung. Wenn der also sagt, ich brauche deine Daten zur Auftragsbearbeitung oder ich will das und das damit anstellen, dann darf er diese Daten nur dafür verwenden. Ja? Also nur für den angegebenen Zweck oder wenn ein Gesetz eben etwas anderes erlaubt oder wieder diese Einwilligung vorliegt des Nutzers, Verbot der Zweckkopplung. Das heißt, man darf Daten, die man zu einem ausdrücklichen Zweck erhoben hat, darf man nicht ohne weiteres für einen anderen Zweck verwenden. Wenn Sie etwas nur zur Abwicklung zu einer Bestellung erhoben haben, dürfen Sie es nicht ohne weiteres zum Adresshandel verwenden, dürfen diese Daten nicht weitergeben, Sie können das nicht für Zwecke der Werbung verwenden, das ist alles verboten, außer Sie haben eingewilligt. Jetzt merken Sie vielleicht, warum es im Internet so viele Gewinnspiele gibt oder diese Payback-Karten, so viele Rabattkarten, da steckt ja kein guter Wille dahinter. Sondern diese Gewinnspiele, wenn Sie daran teilnehmen, ist da immer in einem Punkt noch versteckt. Ich willige außerdem ein, dass meine Daten, die ich auf dieser Webseite angebe, in folgender Weise genutzt werden können. Oder diese Payback-Karten. Damit geben Sie im Grunde den Leuten den Freibrief, das brauche ich hier, glaube ich, nicht zu erzählen, dass diese Daten verschoben werden können, auch innerhalb des Konzerns oder innerhalb der teilnehmenden Unternehmen. Und damit verlieren Sie im Grunde die Kontrolle über Ihre Daten, wenn Sie so etwas einmal unterschrieben haben. Das ist dann meistens auch noch gut versteckt oder vorher angekreuzt und dafür sind diese Leute bereit zu zahlen. Denn ein gutes Personenprofil ist für Werber einiges wert, je nachdem in welche Gehaltsgruppe sie einzuordnen sind. Ein validiertes gutes Kundenprofil wird gerechnet so von 1 Euro bis 100 Euro, ein guter Adressdaten. Und da steckt also ein ganz erheblicher wirtschaftlicher Wert dahinter. Deshalb hat der Gesetzgeber gesagt, der Dienstebetreiber muss mich informieren über Art, Umfang, Zweck der Erhebung der Daten und Verwendung der personenbezogenen Daten. Er muss mich darüber informieren, ob die Verarbeitung der Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union geschieht und er muss mich in allgemein verständlicher Form darüber informieren. Jetzt können Sie die Webseiten, die sich daran halten, natürlich an einer Hand abzählen. Ja. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und insbesondere darf ich da erwähnen, zum Beispiel in einer Entscheidung des Amtsgerichts Charlottenburg vor ein oder zwei Jahren, die dem Bundesjustizministerium untersagt haben, die IP-Nummern der Besucher zu speichern. Das hatte nämlich auch gesagt, wir haben die IP-Nummern gespeichert, weil wir nachvollziehen wollen, wie nutzen unsere Besucher diese Webseiten. Wir haben das auch anonym gemacht, wir haben also nicht die Personen, die dahinter stecken, erhoben. Das Amtsgericht Charlottenburg hat im Wege des Urteils untersagt, dass diese IP-Nummern gespeichert wurden. Und das Justizministerium ist dagegen in Berufung gegangen, hat auch die Berufung verloren und haben dann allerdings immer noch nicht aufgehört, die IP-Nummern zu speichern und dann wurde auch vollstreckt. Noch ein Zwangsgeld versetzt worden oder angedroht worden und dann haben sie endlich aufgehört, diese IP-Nummern zu speichern. Bekannt wurde das auch beispielsweise vom Bundeskriminalamt. Die haben auch die IP-Nummern gespeichert. Das ist auch untersagt worden, weil die haben noch ganz anderes damit gemacht, weil die sagten, wer sich bestimmte Seiten anschaut, die offiziell die zur Information dienen, beispielsweise über islamischen Terrorismus, da gucken wir mal genauer drauf, warum der sich anschaut, was wir da zur Information stellen, ob der uns aushorchen möchte. Das geht natürlich auch nicht. So, also, Unabhängig davon, was tatsächlich in der Rechtswirklichkeit geschieht, da gibt es noch ein großes Vollzugsdefizit, können Sie auf jeden Fall, das sind die Rechte und daran muss sich auch jeder halten. Und an diesem Beispiel des Bundesjustizministeriums sehen Sie auch, dass das durchaus auch durchsetzbar ist, wenn Sie sich auf Webseiten kommen, die über diese Dinge nicht informieren. So, außerdem ist der Nutzer zu informieren, dass wenn es zur Identifizierung dient und ein automatisiertes Verfahren eingesetzt wird und der Inhalt der Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit abrufbar sein. Auch da ist ein großes Vollzugsdefizit da. Es gibt eben nicht viele Webseiten, die das vor Gericht tun. Und jetzt kommen wir mal zur Einwilligung, elektronische Erklärung der Einwilligung. Wie würde ich eigentlich auch sauber einwilligen in meine Nutzung von Daten? Dazu ist zunächst mal erforderlich, dass der Nutzer seine Einwilligung bewusst und eindeutig erteilen muss. Also muss wirklich eine Webseite hinstehen, hiermit erteilst du deine Einwilligung in die Nutzung deiner Daten. Die Einwilligung muss protokolliert werden, das heißt, es muss mitgeloggt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Nutzer jederzeit den Inhalt der Einwilligung abrufen kann. Und was ganz wichtig ist, der Nutzer kann die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ja, das heißt, selbst wenn Sie einmal eingewilligt haben, können Sie diese Sache widerrufen und über dieses Widerrufsrecht muss ausdrücklich belehrt worden sein. Sie sehen, die Regelungen, die im Gesetz stehen, sind nicht ganz einfach umzusetzen auf einer Webseite und werden auch kaum umgesetzt. Aber wenn Sie eine saubere Webseite haben wollen und wenn Sie den sauberen Umgang mit Daten haben wollen, muss das so auch entsprechend dargestellt werden. So, was muss der Diensteanbieter noch sicherstellen beim Umgang mit Daten? Er muss das Beenden der Dienstnutzung eindrücklich feststellen und er muss die personenbezogenen Daten über den Ablauf des Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmittelbar nach der Beendigung löschen. Er darf das also nicht aufbewahren, denn Sie haben im Fall des Bundesjustizministeriums IP-Nummern speichern, um später auszuwerten. Wenn Sie das ohne Einwilligung tun, bewegen Sie sich außerhalb der Vorschriften des Telemediengesetzes. Wenn die Daten aufgehoben werden müssen, weil es gesetzliche Aufbewahrungsfristen gibt, beispielsweise im Bereich der Steuer, des Finanzwesens, müssen die Daten gesperrt werden. Das heißt, es darf nicht jeder darauf zugreifen. Und die Dienstennutzung ist vor Kenntnisnahme Dritter zu schützen. Das heißt, es darf nicht passieren, dass jemand auf diese Daten zugreifen kann.
Ja. Gibt es da schon eine Regelung für Backups? Also wenn es nicht immer regelmäßig.
Backups sind erlaubt. Was problematisch ist, Backups gibt es eine Regelung im Bundesdatenschutzgesetz. Sie dürfen ihre Systeme schützen durch Backups. Was kompliziert ist, ist die Archivierung. Weil die Archivierung ist nicht erlaubt. Da kommt es halt an auf diese Aufbewahrungspflichten, gesetzlichen Erlaubnisse. Und da hatte ich jetzt neulich einen Fall zu entscheiden, da hat jemand einen Chat bzw. einen Blog mit Kommentarfunktion gehabt. So, darf der denn, da stehen ja nun personenbezogene Daten drin, nämlich der und der User hat das und das gesagt. Möglicherweise werden dann auch Daten über Dritte beigegeben. Dürfen Sie die einfach archivieren? Runde ohne eine formgültige elektronische Einwilligung nicht. So, das macht natürlich wenig Sinn, wenn Sie Ihren Blog jederzeit, wie es hier gefordert ist, die Einträge löschen müssen, wenn derjenige seine Dienstnutzung beendet. Also da ist durchaus noch eine Grauzone, das ist so noch nicht geregelt. Sie sollten aber die Probleme, die bisher aufgetaucht sind, haben wir ja durchaus in der Rechtspraxis, dass Firmen kommen, die beispielsweise Bewertungsportale betreiben, die Blogs betreiben, wo man sich äußern kann. Die haben wir inzwischen oder mittlerweile so gelöst, dass wenn jemand die Löschung verlangt, die entsprechenden Daten anonymisiert werden. Denn dann sind wir ja nicht mehr im Bereich des personenbezogenen Datums, wenn wir das anonymisieren. Da praktisch Sternchen, Sternchen, Sternchen hat geschrieben. Das nimmt zwar dem Blog gerade im Bereich der Meinungsäußerung sehr viel von seiner Wirkung, weil wir natürlich wissen wollen, wer ist denn dieser Meinung gewesen. Aber nach Datenschutzgesetz ist es wohl so, dass wenn derjenige Löschung verlangt, der mal was reingeschrieben hat, dass sie dem auch nachkommen müssen. Außer sie haben eine entsprechende elektronische Einwilligung gehabt und die, haben wir gesagt, kann jederzeit widerrufen werden. So. Ball noch war.
Eine Anonymisierung ist keine Löschung.
Nein, aber auch das Bundesdatenschutzgesetz erlaubt, dass diese Daten anonymisiert werden. Und anonymisiert, dann haben wir wieder das personenbezogene Datum nicht. Dann sind wir im Bereich der nicht personenbezogenen Daten und damit können wir die dann speichern.
Das verstehe ich, aber wenn Löschung gefordert ist, und das ist in diesem Fall gefordert, das heißt noch wirkliches Löschen, das heißt swipen, das heißt wirklich, wer gab es nicht. Das lässt sich durch diesen schlechten Workaround genau nicht lösen.
Ja, aber dann wäre nur die Alternative, diesen Beitrag ganz zu löschen.
So ist es.
Und das ist natürlich problematisch, weil dann die Diskussion teilweise überhaupt nicht mehr verständlich ist. Und da muss ich sagen, im Interesse auch der Dienstbenutzer, ich meine, wer so einen Dienst benutzt, muss sich ja eigentlich auch klar sein, dass diese Dinge dort veröffentlicht werden.
Lass mich noch ein Argument.
Ja. Versteht es jeder oder soll ich es wiederholen?
Das Vergessen hat ja durchaus seine Funktion. Wichtig zu vergessen, es sterben sogar Menschen, was unglaublich tragisch ist, dass Menschen sterben. Aber das ist auch eine Systematik heraus möglicherweise funktional. Also, dass auch tatsächlich Beispiele richtig vergessen werden, ist möglicherweise funktional.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. In der bisherigen Kommunikation war es ja so. Wenn ich mich nicht entschieden habe, etwas in Büchern oder Zeitungen niederzuschreiben, wurde meine Äußerung vergessen, weil sie nicht aufgezeichnet wurde. Die neue Dimension des Internets ist ganz einfach, dass es nichts vergisst. Und dass es jedermann möglich ist, ganz schnell mal was rechtzuschreiben, ohne dass es vergessen wird.
Deswegen müssen wir das Vergessen konstruieren. Vergessen ist immer eine Todesaufgabe.
Das ist durchaus eine Forderung, dass man sagt, diese oder zumindest das, wo es tatsächlich tragisch ist, wenn Sie Jugendliche haben, die noch nicht die Tragweite von Äußerungen absehen können, 17, 18 Jahre, da müssen wir tatsächlich etwas tun, dass wenn die nach 2, 3 Jahren kommen und sagen, den Mist, den ich damals verzapft habe, den will ich dann nicht mehr lesen, da müssen wir tatsächlich eine Aufgabe konstruieren oder etwas, dass das gesperrt wird oder ganz einfach gelöscht wird. Ja, da gebe ich Ihnen durchaus recht, weil das ist ein großes Problem, wo wir uns stellen müssen. Ja, so Fälle gibt es jetzt auch in der Praxis durchaus, wo dann eben, die haben damals was geschrieben, mit 14, 15, 16 etwas veröffentlicht. Und jetzt stehen sie ins Berufsleben und da stellt sich das ganz anders dar, sei es persönliche Meinung. Oder nehmen Sie zum Beispiel das Veröffentlichen von Fotos, von Partyfotos. Mit 16, 17 finden Sie das vielleicht noch ganz lustig, wenn wir mal volltrunken auf dem Sofa lagen. Aber spätestens, wenn Sie eine Bewerbung schreiben, angestellt werden wollen, und der Arbeitgeber surft dann im Internet und sieht diese Fotos, kann Ihnen das auf die Füße fallen. Da müssen wir wirklich eine Regelung finden, die so noch nicht im Gesetz steht, aber wo ich Ihnen recht gebe, das Netz muss auch vergessen können.
Ja, ich möchte nochmal auf Ihre Auffassung eingehen.
Ich möchte nochmal auf Ihre Auffassung eingehen, eine Anonymisierung von Wortbeiträgen käme einer Löschung gleich, oder stünde einer Löschung gleich. Bereits aus dem Schreibstil des Autors lässt sich ja letzten Endes bei ausreichend langen Beiträgen auf dessen Identität schließen. Insofern denke ich, ist dem mit der Anonymisierung dem Bedarf der Löschung oder der Eigenschaft der Löschung keinerlei genügt.
Das ist durchaus richtig, dass das möglich ist. Nur wenn Sie in der Situation des Forenbetreibers sind oder derjenigen der Bewertungsportale betreibt, dann wollen Sie natürlich diese Beiträge auch im Nachhinein behalten. Und das Problem ist halt, dass Sie durch die Diskussion, wenn da der zentrale Punkt, der zentrale Thread gelöscht wird, dann diese Seiten im Grunde wertlos machen.
Ja, ich sehe trotzdem nicht, wo da die entsprechenden Werte entgegenstehen. Das Telemedien, das DMG sagt ganz klar, wenn der Nutzer möchte, ist es zu löschen und da hat der Betreiber immer nicht mehr viel zu melden.
Das DMG sagt, dass personenbezogene Daten zu löschen sind.
Ja.
Personenbezogen ist halt nur, was auf eine Person beziehbar ist, ohne größere Umstände. So, und jetzt sagen Sie, allein durch den Schreibstil kann ich schon auf die Person schließen. Ob das so allgemein wieder. Also, wenn ich in einem Forum lese, kann ich das nicht unbedingt schließen, ohne dass ich größere technische Mittel einstelle. Ja. Aber Sie sehen, da läuft die Diskussion, natürlich. Und das ist doch noch völlig ungeklärt, ob diese Anonymisierung da ausreicht. Oder ob wir sagen müssen, nein, diese Beiträge sind völlig raus. Es gibt da auch noch keine Gerichtsentscheidung dazu. Das muss man sagen. Dieses Problem rollt auch erst so im Grunde seit 1, 2 Jahren auf uns zu, seitdem die Generation Internet jetzt langsam eben erwachsen wird und dann Dinge rausgenommen haben. Ganz ehrlich, was ich in meiner Jugend noch mal erzählt habe, da wäre ich auch etwas entsetzt, wenn das noch im Internet nachlesbar wäre. Ja? So, wenn man dann so ein bisschen reifer ist, ab 30 und weiß, was so eine Äußerung bedeutet und seine Meinung gebildet hat, ist die Abwägung vielleicht schon wieder anders. Auf der anderen Seite können Sie natürlich argumentieren, wenn du was in der Zeitung geschrieben hast, einen Leserbrief oder so etwas, da gibt es auch kein Recht, dass aus sämtlichen Bibliotheken, sämtlichen Zeitungen diese Beiträge rausgeschnitten werden. Warum soll das im Internet so sein?
Im Prinzip richtig. Nur bei sämtlichen Archiven haben wir die Möglichkeit der einfachen und schnellen Suchbarkeit nicht. Wenn irgendetwas in irgendeinem Archiv, sei es hundertfach über Deutschland verteilt, verschimmelt, zu, nehmen wir das Leberhotel, was damals
ist, das ist für das Argument, ja.
Dann ist das eigentlich kein Problem, wenn jedoch oder das Foto von Klaus Steinmetz im Spiegel, welches dann hinterher erneut veröffentlicht wurde, wenn das irgendwo verschimmelt, dann ist das kein Problem. Wenn ich aber binnen Sekunden sämtliche Archive durchsuchen kann, dann denke ich, ist das schwieriger.
Ja.
Insofern müssen wir zwangsläufig im Zweifel Richtung Löschung gehen.
Durchaus eine Meinung, die möglich ist, ja.
Wobei dann die Bestrebungen, wieder viele alte Daten zu digitalisieren und durchsuchbar zu machen, dem ja auch wieder entgegenstehen.
Richtig.
Also ist wieder gerade eine andere Seite.
Richtig, das hatte ich auch gerade gedacht, wenn dann Google Books kommt und diese Sachen digitalisiert, gehen wir dann wieder dahin, dass wir gewisse Sachen sperren, ausreißen, dass wir Bibliotheken sperren. Ist das dann nicht wieder eine Art von Zensur? Habe ich nicht auch ein Recht darauf zu erfahren, was hat derjenige vor 20, 30 Jahren gedacht? Oder muss ich dem sagen, dein Persönlichkeitsrecht geht vor? Also das ist eine durchaus komplizierte Diskussion, die kommt auf uns zu. Wir Juristen sind jetzt gefordert, die pragmatisch zu lösen. Bisher haben sich die Leute damit bereit erklärt. Durchgeklagt hat es noch keiner. Das heißt, wir sind da durchaus noch in der offenen Diskussion. Da gehen zurzeit auch die juristischen Diskussionen hin und her. So. Und das Argument, was halt dagegen spricht, ist wirklich, dass man sagt, es gibt auch ein Anrecht der Leute, das nachzulesen, was andere mal gedacht haben. Die haben nicht das absolute Herrschaftsverhältnis über ihre Beiträge, über ihre Kommunikation.
Ja. Dazu habe ich noch eine Frage mit dem Urheberrecht. Wenn meine Daten anonymisiert werden, wo bleibt mein Urheberrecht?
Ja, was? Nein. Ich habe jetzt auf das Mikro gewartet.
Okay. Wenn meine Daten anonymisiert werden, wo bleibt mein Urheberrecht?
Also das Urheberrecht geben Sie entweder durch gute allgemeine Geschäftsbedingungen ohnehin dem Bilog-Forum. Das Urheberrecht ist ja zweigeteilt, einmal in die Veröffentlichungsrechte und einmal in die Persönlichkeitsrechte. Die Persönlichkeitsrechte können Sie nicht abgeben, die Verwertungsrechte können Sie abgeben. So, in dem Moment, wo Sie das reinschreiben in ein Internetforum, erklären Sie sich im Grunde damit einverstanden, dass derjenige das auch veröffentlicht.
Wenn es sowas nicht gab.
Dann greift § 32 Absatz 2 Grundgesetz ein, die sogenannte Zweckerreichungslehre. Wenn Sie etwas veröffentlichen im Internet, wo Ihnen bewusst ist, das wird öffentlich dargestellt, dann gehen Sie ja im Grunde einen Vertrag ein mit dem Dienstanbieter. Und der muss dann dafür sorgen, dass dieses auch veröffentlicht wird, beziehungsweise in diesem Fall übertragen Sie ihm auch die entsprechenden Rechte. Also da bin ich ziemlich sicher, dass das Urheberrecht im Grunde nicht eingreift, weil in dem Moment, wo Sie das veröffentlicht haben, erklären Sie sich damit auch einverstanden, dass das auf dieser Webseite publiziert wird. Was sehr viel schwieriger ist, sind so allgemeine Geschäftsbedingungen, insbesondere bei amerikanischen Firmen wie Amazon zum Beispiel. Da steht ja drin, Ihre Beiträge, die Sie dort veröffentlichen, werden Eigentum von Amazon und können auch in anderen Zusammenhängen verwendet werden. Das heißt, es ist eine sehr problematische Klausel, insbesondere mit deutschem Urheberrecht und überhaupt der deutschen Rechtsordnung, weil beispielsweise, wenn Sie auch Bilder dort einstellen, weil Sie Artikel verkaufen wollen über Amazon oder Bewertungen schreiben, überhaupt bei Amazon Bilder einstellen, behalten die sich das Recht vor, diese Bilder auch anderweitig zu verwenden. Da müssen Sie mal nachlesen in den AGB. Das ist natürlich sehr, sehr problematisch, weil dann ein Bild auftauchen kann, da wo Sie es gar nicht gewollt haben.
Und den AGB habe ich nicht zugestimmt, deswegen habe ich da keinen Account. Aber wenn ich einen Vertrag eingehe, wie Sie das gesagt haben, muss ich den doch auch wieder umführen können. Es muss doch irgendwo die Chance bestehen.
Nein. Wenn Sie einmal ein Auto gekauft haben, kann ja auch nicht der Verkäufer kommen und sagen, gefällt mir jetzt nicht mehr und ich will das wieder haben. Und genauso ist es beim Urheberrecht. Wenn Sie einmal gesagt haben, ich will das auf deiner Webseite veröffentlicht haben, geben Sie ihm ja das Recht zur Veröffentlichung. Und das Widerrufsrecht haben Sie nicht ohne weiteres.
Was heißt ohne weiteres?
Ohne weiteres heißt, er darf das nicht in anderem Zusammenhang veröffentlichen, er darf es nicht neu zusammenstellen, er darf es nicht verändern, er darf es nicht neu aufnehmen. Und es muss schon in diesem Zusammenhang bleiben.
Okay, danke.
So, was darf der Dienstanbieter noch mit den Daten machen? Er muss die Daten, die Nutzung verschiedener Teledienste müssen getrennt nutzbar sein. Das heißt, selbst wenn er mehrere Webseiten betreibt, darf er die Daten nicht zusammenlegen. Das ist insbesondere nachteilig für solche Leute, die Data Mining anbieten. Zusammenführung von Daten ausschließlich für Abrechnungszwecke darf erfolgen und das Verbot der Zusammenführung von Nutzungsprofilen und Pseudonymen. Also Nutzungsprofile darf der Anbieter nicht erstellen, wenn sie es mit Pseudonym dort veröffentlicht haben, darf er dann auch das insbesondere nicht auf ihre Persönlichkeit schließen. So, was muss der Dienstanbieter noch sicherstellen? Die Möglichkeit der Nutzung und Bezahlung des Dienstes anonym oder unter Pseudonym. Das heißt, der Gesetzgeber sieht schon vor, dass sie da ein entsprechendes Datenschutzinteresse haben, was natürlich misslich ist, wenn ihnen eine Rechnung zugeschickt wird oder wenn Dienste an ihrem Wohnort erbracht werden. Das heißt, das gilt hauptsächlich für Dienste, die sofort unmittelbar abgewickelt werden können über das Netz. Und wir haben wieder die Auskunftspflichten des Diensteanbieters. Ansonsten müssen Sie unterscheiden zwischen Bestandsdaten und Nutzungsdaten. Bestandsdaten sind halt die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses, Ihre Adresse beispielsweise. Die dürfen bis zum Ende des Vertragsverhältnisses gespeichert werden. Also Sie gehen einen Mobilfunkvertrag ein, einen Telefonanvertrag, dann dürfen so Dinge wie Name, Adresse und so weiter bis zum Ende des Vertragsverhältnisses gespeichert werden. Nutzungsdaten sind nur zulässig, soweit sie notwendig sind für Nutzung und Abrechnung. Also wann haben Sie sich eingeloggt, wie lange haben Sie sich eingeloggt, wann war das Ende? Das alles darf nur gespeichert werden, solange es notwendig ist für die Nutzung und Abrechnung. Und Nutzungsdaten sind eben insbesondere die Identifikation des Nutzers in der konkreten Nutzungssituation, das Beginn und Ende des jeweiligen Vorgangs und über die vom Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien. Das alles sind Nutzungsdaten, die dürfen grundsätzlich gespeichert werden über das Ende der Kommunikation. Und das war übrigens auch das Argument, was damals dazu geführt hat, dass bei Flatrate-Angeboten das Amtsgericht Darmstadt gesagt hat, die Telekom hier online darf diese Flatrate, darf die IPs nicht mitschneiden von Leuten, die Flatrate-Angebote in Anspruch nehmen, weil da gibt es keine Zwecke der Abrechnung, es ist monatlich der gleiche Betrag. Und wenn diese Daten weitergespeichert werden, ist das gegen das Telemediengesetz. Worauf Tier Online sagte, wir müssen aber diese Daten speichern, weil wir sonst Störungen im Netz nicht identifizieren können. Und mittlerweile hat sich eingepegelt, dass bei Flatrate-Angeboten die IPs 7 Tage lang gespeichert werden dürfen. Das gilt nicht, bevor das Argument jetzt kommt, für den Bereich der Vorratsdatenspeicherung, sondern das gilt jetzt nur für den Bereich, Tier Online darf diese Daten 7 Tage speichern. Und das hat unter anderem dann dazu geführt, dass auch diese Musikindustrie, die abgemahnt hat, sehr schnell werden musste, weil die beim Bereich Flatrates innerhalb von 7 Tagen im Grunde den Beschluss des Gerichts haben muss, dass der Provider Auskunft geben muss und der Provider dann innerhalb von 7 Tagen antworten muss. Das heißt, die sind unter erheblichem Zugzwang gesetzt worden. Deshalb geht halt auch zurück auf das Telemediengesetz. So, das überspringe ich mal. Hier habe ich das nochmal aufgeschrieben, Amtsgericht Darmstadt, Amtsgericht Berlin-Mitte. Sie haben dann noch das Fernmeldegeheimnis, darauf ist jeder Dienstanbieter verpflichtet. Besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet ist. Wird ins Netz gestellt, dieser Vortrag, das heißt, da können Sie es nochmal nachlesen. Ich wollte aber nur, bevor wir zum Ende kommen, nochmal kurz diese aktuellen Entscheidungen Ihnen vorstellen, weil das doch sehr wichtig ist. Falls es Ihnen mal passiert, und das kann heutzutage leider sehr leicht der Fall sein, dass Sie in den Verdacht der illegalen Tätigkeit im Netz kommen oder dass sie in den Verdacht kommen, Daten illegal abgerufen zu haben, gewerblichen Ausmaß von Urheberrechtsverletzungen und so weiter, dann kann es auch passieren, dass ihnen eine Hausdurchsuchung droht mit der Begründung, dort kann Beweismaterial aufgefunden werden. Es ist insbesondere misslich, wenn Sie Ihren Account oder dafür gerade stehen, in einer Wohngemeinschaft leben, in einer Familie leben und mehrere Leute über Ihren Account surfen, ins Internet gehen, weil nach außen für die Ermittlungsbehörden ist natürlich nur ersichtlich die IP-Nummer. Und aufgrund der IP-Nummer fragen die beim Provider an, wem ist der denn zugeordnet? Und dann steht da Ihre Adresse, das heißt, erst einmal kommt bei jedem Tag die Entscheidung an, dass eine Hausdurchsuchung vorzuführen ist. Grundsätzlich ist es so, wenn das bei Ihnen der Fall sein sollte oder wenn das mal passiert, wie tun können Sie nichts, wenn die Herren da sind. Es hat auch keinen Sinn, groß zu diskutieren, weil die haben einen Durchsuchungsbefehl, der ist beschlossen worden, beantragt von der Staatsanwaltschaft, beschlossen von dem Richter und die Wohnung wird dann auch durchsucht. Was allerdings wichtig ist, sind dann immer die Dinge, darf der Polizist oder darf die Staatsgewalt auf meine Rechner Zugriff nehmen. Und da gab es eben im letzten Jahr Hinweise des Bundesverfassungsgerichts bzw. eine Entscheidung, die uns einiges Kopfzerbrechen bereitet, insbesondere bei der Beschlagnahme von E-Mail, weil das Bundesverfassungsgericht zwar gesagt hat, E-Mails unterfallen grundsätzlich dem Schutzbereich des Artikels 10 Grundgesetz, aber die können auch im Wege der einfachen Beschlagnahme nach § 94 Strafprozessordnung beschlagnahmt werden. Das heißt insbesondere Folgendes, wir haben vorher diskutiert, ob das nur für den Bereich der mittleren und schweren Kriminalität geht, weil es halt das Fernmeldegeheimnis betrifft, oder ob das für jeden Verdacht der Kriminalität geht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, nein, E-Mails dürfen beschlagnahmt werden, auch wenn die sowohl beim Rechner liegen, auf Ihrem Rechner, als auch wenn Sie das beim Provider gespeichert haben, im Internet. Die Ermittlungsbehörden dürfen darauf Zugriff nehmen. Die sind nicht geschützt nach Fernmeldegeheimnis, sondern nur nach Artikel 10. Artikel 10 erlaubt die Beeinträchtigung durch einfaches Gesetz und damit den § 94 Strafprozessordnung. Wenn die E-Mails zu Beweisen dienen können, dass sie eine Straftat begangen haben, dann ist das auch möglich, diese Dinge zu beschlagnahmen. Das heißt, insbesondere für Sie, dass eben diese E-Mails auch im Bereich einfacher Kriminalität mit beschlagnahmt werden können. Die Ermittlungsbehörden müssen uns zwar aussortieren, E-Mails, die keinerlei kriminellen Hintergrund haben, die müssen dann gelöscht werden von den Ermittlungsbehörden, das heißt, die dürfen gar nicht nachsuchen, aber an die anderen E-Mails kommt man recht gut ran. Das ist dann ähnlich so wie Papiere, die bei Ihnen aufgefunden werden. Das heißt, da haben Sie keinen großen Schutz. Zur Vorratsdatenspeicherung gibt es dagegen keine Entscheidung im Wege vorläufiger Anordnung, allerdings hat da das Bundesverfassungsgericht, die den Zugriff beschränkt auf Fälle mittlerer und schwerer Kriminalität. Und jetzt werden Sie fragen, warum machen die so einen Unterschied? Das hat einerseits in der Diskussion von uns Juristen eine ganz lange Tradition. Geht schon zurück auf der erste, der Postüberwachung flächendeckend eingeführt hat in Europa, war, Sie werden es kaum glauben, Napoleon. Und seitdem diskutieren wir Juristen, wann ist Posteinsichtnahme durch den Staat möglich? Und da gibt es einerseits dass jemand im Postamt sitzt, Sie merken überhaupt nichts davon, dass Ihre Post überwacht wird. Das ist natürlich ein sehr viel stärkerer Grundrechtseingriff, als wenn Sie da eine Hausdurchsuchung haben und Sie wissen, die Staatsgewalt hat auf meine Post Zugriff genommen. Und im Grunde hat das Bundesverfassungsgericht mit diesem Argument auch unter anderem begründet, warum wir diese Unterscheidung machen. Diese E-Mail-Beschlagnahme geht halt dahingehend, da wissen Sie, ich bin Objekt eines Strafverfahrens, die Staatsgewalt ermittelt gegen mich, Sie sind gewarnt, Sie sind auch gewarnt gegen Ihre Äußerung, Sie können sich wehren, Sie nehmen vielleicht einen Anwalt. Während hier beim Bereich der Vorratsdatenspeicherung, da wissen Sie ja gar nicht, ob Ihre Daten ausgewertet werden, beziehungsweise was normal damit gemacht wird. Und deshalb gibt es da eben die Beschränkung auf Fälle mittlerer und schwerer Kriminalität. Das heißt insbesondere so im Bereich File-Sharing und Urheberrechtsverletzung, dürfen diese Daten aus der Vorratsdatenspeicherung nicht verbannt werden. Und da kommt auch wieder, was ich gerade sagte, das hat eben bei DSL angeboten oder bei Flatrate angeboten man noch diese 7-Tages-Frist, wo die Provider das entsprechend melden müssen. Ja?
Für diese 7-Tages-Frist gibt es ja irgendeine gesetzliche Grundlage?
Nein, gibt es nicht. Nein, es gibt keine.
Das ist nur so eingeschliffen und das eigentlich rechtswidriger Zustand,
oder? Nein, es ist kein rechtswidriger Zustand, sondern die
Provider haben halt gesagt, wir müssen aber, wenn Störungen im Netz auftreten, müssen wir die untersuchen können. Und die Gerichte haben gesagt, oder die Rechtsanwälte, wie lange braucht ihr denn? Da hat sich so ein allgemeiner Konsens herausgebildet in der Rechtsprechung, dass nur 7 Tage eigentlich angemessen sind, um Störungen zu identifizieren. Das ist von der Rechtsprechung entwickelt worden. Es ist nicht gesetzlich geregelt. Nein, es ist ein Abwägungsvorgang und das ist aber mittlerweile von den Gerichten nicht so akzeptiert. Finden Sie also nicht im Gesetz. So, und als letzte Entscheidung wollte ich noch den Hacker-Paragraphen vorstellen, weil der möglicherweise hier doch interessiert. Ich meine, jeder, der ein Unix-System hat, ein Linux-System, der hat ja auch Mittel und Wege, sein Netzwerk zu untersuchen und Port-Scans durchzuführen und so weiter. Beim Windows-System ist es ja nicht anders. Da haben Sie auch Informationen, Möglichkeiten, den Computer zu untersuchen. Da gab es ja eine große Aufregung, weil im Paragraphen 202c steht, dass schon der Besitz von diesen Werkzeugen, von diesen Programmen strafbar sein kann. Wer also Programme besitzt, die zur Beeinträchtigung von Computern geeignet sind oder zur Computersabotage geeignet sind, der macht sich strafbar. Und da war ja schon die Diskussion immer groß, gilt das denn auch für den normalen User, der nur sein System eingerichtet hat. Und da hat das Bundesverfassungsgericht recht eindeutig gesagt, da gab es eine Verfassungsbeschwerde, ich glaube sogar eines Professors, der diese Dinge vermittelt hat in seiner Vorlesung, der sagte, eigentlich machen die strafbar. Und das Bundesverfassungsgericht hat in einem Nichtannahmebeschluss, also wirklich recht deutlich gesagt, das hat überhaupt keine Substanz, weil wir gehen dann natürlich von einem sogenannten subjektiven Einsatzprinzip aus. In dem Moment, wo sie es nur besitzen, ist das noch nicht strafbar. Erst wenn Dinge darauf hindeuten, dass sie diese Sachen missbrauchen, dann soll der strafbar sein. Ganz anders dürfen wir dieses Gesetz gar nicht interpretieren. Es haben zwar kluge Leute, unter anderem von dem Veranstalter hier, auch schon längst gesagt, dass man das Gesetz doch sehr viel besser fassen kann, indem man sagt, wir nehmen nur solche Strafbarkeit, wir stellen nur das unter Strafbarkeit, wenn diese Programme nachweislich genutzt wurden. Das hat aber der Gesetzgeber und die Ermittlungsbehörden abgelehnt mit dem Argument, dass, wenn wirklich jemand Computerkriminalität betreibt, er sicherlich auch so klug ist, entsprechende Daten zu verwischen, entsprechende Spuren zu verwischen. Und die Ermittlungsbehörden wollten das ganz einfach also als Auffangtatbestand haben, dass, wenn auch man nichts konkret findet, man trotzdem noch einen Anfangsverdacht hat, beziehungsweise unter diesem Punkt weiter nachforschen kann. Und deshalb ist es nach wie vor so, hat man das Gesetz so gemacht. Hätte technisch vielleicht ein bisschen besser gemacht werden können. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist es aber so, alleine, dass sie diese Programme besitzen oder auch ihre eigenen Systeme anwenden, machen sie sich auch nicht strafbar. Strafbar wird es dann, wenn sie fremde Systeme beeinträchtigen, penetrieren oder gegen fremde Systeme vorgehen. Und da haben wir also inzwischen Rechtssicherheit. So, das waren die drei aktuellen Entscheidungen, die ich noch kurz vorstellen wollte. Ansonsten ist schon der nächste Vortrag wohl dran. Sind noch Fragen? Dann bedanke ich mich und